Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Wie schön, ihr habt den Weg ja wieder zu uns gefunden. Eine neue Folge Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Und heute können wir sagen, hallo, konnichiwa, servus, grüezi, buenos dias, buongiorno, weil wir sind nämlich mittlerweile mit unserem Podcast total international. Peter, du hast das mal genau eruiert.
Ich liebe Zahlen und unsere Plattform, über die wir das Ganze hosten, gibt da auch einen tollen Einblick, in welchen Ländern wir überall gehört werden. Es sind mittlerweile 128 Länder. Natürlich ist Deutschland an der Spitze, gefolgt von Österreich und der Schweiz. Wir werden aber auch gehört, jetzt neuerdings im Oman, in Chile, Ecuador, auf den britischen Jungferninseln.
Muss auch schön da sein.
Somalia, gib mir noch was. Honduras, Bangladesch, Elfenbeinküste und Kambodscha. In der UN sind gerade knapp über 200. Also wir haben schon drei Viertel
fast alle.
Der Weltbevölkerung haben wir bei Tatort Krankenhaus vereinnahmt.
Im Sack quasi. War nicht Nepal auch dabei?
Nepal, ja. Da haben wir sogar 8 Hörer.
Die sind wahrscheinlich an irgendeinem Basecamp am Himalaya und
haben nichts Besseres zu tun, als unseren Podcast zu hören.
Großartig. Schöne Grüße gehen raus nach Nepal.
Ja, es ist wirklich eine Freude, das zu sehen. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir auch in Österreich, in der Schweiz auf Platz 1 der Medizincharts stehen. Mhm. Also muss es doch da auch viele Interessierte geben für unseren Podcast. Und ja, das freut uns wirklich außerordentlich.
Ja, vielen herzlichen Dank. Jeder einzelne von euch sei gegrüßt. Und ihr wisst natürlich jetzt, dass ihr zu einer sehr erfolgreichen Gruppe gehört, zu der ich erzählen könnt, zu den Fans von Tatort Krankenhaus. Vielen herzlichen Dank. Sollen wir mal einen neuen Fall in die Runde werfen?
Sehr gerne, liebe Tanina.
Oh, heute ist er ganz besonders charmant. Das muss an diesen tollen Zahlen liegen. Heute geht es um den Fall von Christian. Christian ist 43 Jahre alt, also noch relativ jung. Er ist Elektromeister. Mit seiner Frau Verena hat er einen 16-jährigen Sohn. Vor einem Jahr unternahm die kleine Familie noch einen gemeinsamen Wanderurlaub in Österreich. Da haben wir Österreich wieder. Heute allerdings kann Christian keinen Fuß mehr vor den anderen setzen, seinen Beruf nicht mehr ausüben und auch mit seinem Sohn nicht mehr im Garten Fußball spielen. Christian ist an den Rollstuhl gefesselt, er ist querschnittsgelähmt. Ja, ihr merkt, das ist heute wieder ein besonders tragischer Fall, den wir euch mitbringen. Einer, der vielleicht schicksalhaft eingetreten oder das Ergebnis eines Behandlungsfehlers ist. Peter, über den Unterschied haben wir ja auch schon einige Male hier im Podcast gesprochen. Vielleicht nochmal eine ganz kurze Erklärung von dir und vielleicht kannst du uns auch sagen, in welchem Verhältnis das in deiner Praxis vorkommt.
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil es ist nicht immer so, dass wenn man nach einer schwierigen Operation beispielsweise querschnittsgelähmt ist, dass das auf einen Fehler zurückzuführen ist. Eine Querschnittslähmung kann eine schicksalhaft eingetretene Komplikation sein. Also da muss man immer schauen, man kann nicht rückschließen vom Gesundheitszustand darauf, dass ein Fehler passiert ist. Also da muss man immer genau schauen, ist das vielleicht auch möglicherweise schicksalhaft eingetreten.
Statistisch wissen wir natürlich jetzt nicht, wie das in der Medizin stattfindet, aber so bei dir, was in deiner Kanzlei landet, kannst du da ungefähr sagen, so und so oft ist das schicksalhaft oder tatsächlich ein Fehler?
Ich würde mal sagen, was jetzt Querschnittslähmungen anbelangt, hält sich etwa die Waage. Mhm. Also ich würde mal sagen 50-50. Ob das jetzt generell auch so ist, würde ich eher nicht vermuten wollen. Also ich denke, da werden sicherlich mehr Fälle schicksalhaft eintreten, denn auf einem Behandlungsfehler beruhend.
Bei Christian ist es so, dass er an einem Freitag als Elektromeister im Einsatz ist. Es ist kurz vor Feierabend, kurz vor Wochenende. Er freut sich drauf. Er will noch eben sein Arbeitsmaterial zusammenräumen. Da schießt ihm ein fürchterlicher Schmerz in den Rücken. Im ersten Augenblick bleibt ihm die Luft weg. Er kann sich kaum aufrichten. Er denkt sich, nein, um Gottes Willen, nicht schon wieder ein Hexenschuss. Den Schmerz kennt er nämlich schon und das war beim letzten Mal schon kein Spaziergang. Hattest du schon mal einen Hexenschuss, so by the way? Ich kenne diesen Schmerz gar nicht, Gott sei Dank.
Ja, ich hatte das schon einige Male. Das ist so eine Schwachstelle, die ich habe, ne? Der Ischiasnerv. Und ja, leider ist das eine meiner Schwachstellen.
Das muss fürchterlich wehtun, oder? Wie so ein Stromschlag stelle ich mir das vor.
Ja, aber es zeigt auch eine gewisse Demut, weil man ja nur gebeugt, nach vorne gebeugt gehen kann, wenn überhaupt. Also es lässt einen demütig zumindest aussehen.
Ja, zu diesem Zeitpunkt ahnt Christian noch nicht, dass der Hexenschuss die bessere Variante gewesen wäre. Wie sich später herausstellt, ist es bei ihm ein Bandscheibenvorfall. Den hatte ich zum Glück auch noch nicht. Ich hoffe, ihr auch nicht. Aber für den Fall der Fälle, wo unterscheiden sich denn ein Hexenschuss und ein Bandscheibenvorfall?
Einen Hexenschuss erkennst du klassischerweise daran, dass der Rückenschmerz sehr plötzlich kommt. Das ist meist so eine unachtsame Bewegung. Man hebt die Kiste Wasser auf, ohne dass man in den Knien sich beugt, so aus dem Rücken hochgehoben und zack.
Die gute Nachricht dabei ist aber, ein Hexenschuss tritt in den allermeisten Fällen ja ohne schlimmere Verletzungen auf. Und der ist ja auch so ein bisschen wie ein Schnupfen. Ne? Die Symptome lassen so gut nach einer Woche dann auch von selber nach.
Ja, man muss Geduld aufbringen und dann heilt er im Regelfall von alleine wieder ab. Und das ist aber beim Bandscheibenvorfall auch so, aber deutlich langwieriger. Also beim Bandscheibenvorfall ist die Bandscheibe oder mehrere Bandscheiben sind nicht mehr in der Position, in der sie eigentlich sein sollten. Die sind so ein Stück weit verrückt. Je nachdem, wie weit, kann der Nerv mehr oder weniger tangiert sein. Und kann dann auch entsprechend zu Beschwerden führen, bis hin zu Lähmungen. Und dann ist ein operatives Vorgehen angezeigt. Aber die meisten Bandscheibenvorfälle lassen sich an sich konservativ behandeln, aber werden doch oftmals, und wie viele auch Mediziner sagen, zu oft operativ angegangen.
Dazu habe ich vorhin noch eine Statistik gelesen. Also die Zahlen steigen der Operationen, wo da natürlich gleich eine Überschrift war, die Zahl der unnötigen Bandscheibenoperationen, die da wirklich steigt in letzter Zeit. Also bei Christian handelt es sich definitiv um einen Bandscheibenvorfall. Diese Diagnose erstellt zunächst der Notarzt und sie wird anschließend auch im Krankenhaus bestätigt. Christian hat starke Schmerzen in der linken Leiste. Das strahlt in die linke Gesäßhälfte und in den Oberschenkel aus. Die Ärzte überlegen, ob sie operieren sollen. Nach einer Röntgenuntersuchung entscheiden sie sich aber erst einmal dagegen und verabreichen ihm 4 Spritzen. Da nehme ich an, dass es sich da um Schmerzmittel handelt oder vielleicht ein Anästhetikum. Das wissen wir nicht genau. Das geht jetzt hieraus nicht hervor.
Ja, meistens wird ein Lokalanästhetikum, Procain, Lidocain zum Beispiel, in Verbindung mit Cortison gespritzt. Mhm. Das ist so also eine häufige Vorgehensweise.
Also wie gesagt, wir wissen es in diesem Fall jetzt nicht ganz genau. Hier ist die Rede von 4 Spritzen. Die bringen auch keine Besserung. Genauso wenig wie 4 weitere Spritzen am nächsten Tag. Jetzt entscheiden sich die Ärzte zu einer Myelographie. Das ist ein bildgebendes Verfahren, bei dem ein Kontrastmittel in den Wirbelkanal gespritzt und dann anschließend eine Röntgenaufnahme gemacht wird. Mit dem Untersuchungsergebnis in der Hand wird entschieden, Christian soll jetzt doch an der Lendenwirbelsäule operiert werden. Nach der Operation verspürt Christian einen starken brennenden Schmerz im gesamten rechten Bein. Außerdem hat er kein Gefühl mehr unterhalb des Knies und des Gesäßes. Er bekommt jetzt starke Schmerzmittel. 2-mal wird ihm eine hohe Dosis verabreicht, aber auch das bringt nichts. Im Gegenteil, die Schmerzen verschlimmern sich noch. Mit diesen unerträglichen Schmerzen wird Christian einen Tag nach der Operation wieder in den OP gebracht. In dieser Not-OP findet der Arzt Bandscheibenreste und auch ein Hämatom, das auf den Spinalkanal drückt. Beides entfernt der Operateur, aber die Schmerzen bleiben. Einen Tag später folgt schon die nächste Notoperation. Sie dauert 4 Stunden. Zu viel für Christian. Sein Körper macht schlapp, sein Kreislauf bricht zusammen. Und man verlegt ihn jetzt auf die Intensivstation. Dort bekommt er Blutkonserven. Nach einem Tag auf der Intensiv ist er soweit stabil. Er kann wieder auf die normale Station gebracht werden. Leider geht es aber nicht weiter bergauf. Die Ärzte sagen ihm, dass sich schon wieder ein Bluterguss an der Operationsstelle gebildet hat. Wieder wird Christian operiert und wieder wird weiteres Bandscheibenmaterial entfernt. Die Schmerzen, die Christian nach dem Eingriff weiterhin hat, erklärt ihm der behandelnde Arzt so. Das verbliebene Bandscheibenmaterial habe die Nerven im Spinalkanal gereizt. Nur gereizt. Die Nerven und auch der Spinalkanal seien unverletzt und diese Reizung würde auch abklingen, die Schmerzen verschwinden, was sie bei Christian aber nicht tun. Die Schmerzen sind nicht das Einzige, das ihn quält. Nach wie vor spürt er Teile seiner Beine nicht. Das untersucht man jetzt auf der neurologischen Station des Krankenhauses. Und dort beschließt man, dass es wohl doch eine bessere Idee ist, Christian in eine andere Klinik zu überweisen. Das passiert auch noch am selben Tag. Und auch da wird er direkt wieder operiert. Bei diesem Eingriff sind die Ärzte entsetzt über das, was sie alles finden. Und das sind immer noch im Operationsbereich Blutreste, Bandscheibenmaterial, Knochenreste und weitere Verunreinigungen. Alles im Bereich der Wirbelsäule. Und sie machen noch eine gravierende Entdeckung. Bei Christian muss in einer der vorangegangenen Operationen in dem anderen Krankenhaus die Dura verletzt worden sein. Da sind Risse erkennbar und es läuft Liquor aus. So, das sind jetzt ein paar Begriffe, da sollte man vielleicht noch mal ganz kurz ein bisschen nachhaken. Was ist die Dura?
Also unter Dura, man sagt auch Duralsack oder Durasack, versteht man eigentlich in erster Linie die Schutzhülle um das Rückenmark und die abgehende Nervenwurzel. Schutzhülle für mechanische Schäden, dass diese nicht eintreten. Und der Duralsack ist mit Rückenmarksflüssigkeit gefüllt und die nennt man abgekürzt zumindest Liquor.
Danke dir, Peter. Außerdem findet man bei Christian auch verletzte Faszikel. Das sind jetzt so ganz einfach ausgedrückt zusammengefasste Nerven oder Muskelfasern, die eben in ihrer Form an ein Bündel erinnern. Und diese ganzen Schädigungen sind so gravierend, dass Christian heute im Rollstuhl sitzt. Beide Beine unterhalb des Knies sind gelähmt. Der Fußheber an beiden Beinen funktioniert nicht. Er hat kein Gefühl in den Beinen, dagegen aber ständige und auch immense Schmerzen in den Füßen. Dazu kommt, dass er nicht eigenständig Wasser lassen oder Stuhl abgeben kann. Diese Funktionen übernehmen jetzt Katheter. Und das Leben von Christian können wir uns heute nur ansatzweise vorstellen. Also er ist natürlich sehr eingeschränkt und auch für seine Familie ist die Belastung groß, denn sie übernimmt größtenteils seine Pflege. Also wirklich ein Bandscheibenvorfall, wie er sehr, sehr häufig vorkommt. Und in diesem Fall wirklich mit ganz fatalen Folgen. Bei Christian ist die Behandlung ja wirklich gründlich schiefgelaufen. Peter, als der Fall von Christian bei dir gelandet ist, was war denn da so dein erster Gedanke?
Mein erster Gedanke ist in fast allen Fällen der gleiche. Ich lasse mich nicht verlocken davon, dass jetzt ein Gesundheitsschaden vorhanden ist und dann direkt darauf schließen zu wollen, dass der fehlerhaft herbeigeführt worden ist. Da sollte man sich nicht direkt drauf kaprizieren, sondern man sollte da offen rangehen und schauen, wir haben hier den Gesundheitsschaden und jetzt muss man schauen, wie ist es dazu gekommen. Ein Hämatom kann häufig nach einer Bandscheiben-OP auftreten und kann auch entsprechende negativen Folgen zeitigen. Das muss nicht auf einen ärztlichen Fehler zurückzuführen sein. Darum bin ich da immer sehr, sehr vorsichtig, verspreche den Mandanten nicht, oh, das geht gut aus, das sieht gut aus. Machen sich da keine Sorgen, das ist ein klarer Fehler. Nein, also das wäre unseriös und verfrüht festzustellen, sondern man muss sich dann der ganzen Sache Step by Step nähern und schauen, wo kriegt man das Ganze zu packen. Auch rechtlich zu packen, nicht nur medizinisch zu packen. Mhm. Und darum schließe ich da erstmal nichts rück, sondern taste mich so nach und nach an den Fall ran.
Dann machen wir das jetzt auch. Was war denn euer erster Step?
Ja, wir haben uns in dem Fall auch die Behandlungsdokumentation besorgt und die dann sehr sorgsam gesichtet und haben in dem Fall einen externen Gutachter mit hinzugezogen. Wir haben so ein ganzes Portfolio von medizinischen Sachverständigen, die uns unterstützen. Bei der Auswahl war uns immer wichtig, dass das keine Gutachter sind, die Gefälligkeitsgutachten erstellen, weil dann erweist man dem Mandanten und sich selbst einen Bärendienst, wenn das Gutachten dann vor Gericht keinen Bestand hat. Also wir wollen dann schon eine objektive Einschätzung, auch wenn die dann mal negativ ist. Das ist besser, als so aufs Glatteis geführt zu werden mit einem Gefälligkeitsgutachten, weil man es ja bezahlt, dass der Gutachter dann auch entsprechend das schreibt, was man hören will. Also da haben wir schon sehr sorgsam ausgewählt, wer bei uns in den, ich nenne es mal Sachverständigenrat, kommt und da wissen wir, wenn wir da eine Meinung bekommen, dann passt die auch soweit.
Wenn ich mir so einen Punkt von diesem Gutachten anschaue, das spielt dann aber schon auch in dein und auch in Christians Hände, da bemängelt der Gutachter nämlich Fehler, angefangen schon bei der Aufklärung im Krankenhaus.
Ja, hier gab es zwei Ansatzpunkte. Einmal konnten wir darlegen, dass er nicht ausreichend über Behandlungsalternativen aufgeklärt worden ist. Das ist jetzt wieder der Punkt, den wir zu Anfang auch hier diskutiert haben. Es wird oftmals viel zu schnell operiert. Es gibt aber noch ganz andere Alternativen, konservativer Natur.
Sie erst nicht operieren wollten, aber nach dem Röntgenbild haben sie sich dann ja doch zur OP entschieden.
Genau. Oftmals bleibt auch nur die Operation als Möglichkeit. Wenn wirklich Lähmungen da sind, dann muss operiert werden, um Schlimmeres zu verhindern. Aber oftmals, wie gesagt, in 90% der Fälle, so die Einschätzung von vielen Medizinern, wären auch konservative Maßnahmen ausreichend gewesen. Und über die muss man auch aufklären. Also über adäquate Behandlungsalternativen muss aufgeklärt werden. Und das war hier in dem Fall nicht so. Und er ist auch nicht über die Risiken der Operation zumindest vollständig aufgeklärt worden. Es wurde nämlich verabsäumt zu sagen, dass es auch zu einer Querschnittslähmung mit einhergehender Lähmung der Blasen- und Darmfunktion kommen kann. Also die haben nicht so den üblichen Aufklärungsbogen verwendet, sondern so einen selbstgestrickten, und da stand das nicht mit drin. Und deswegen haben wir da angesetzt. Und vielleicht schon mal vorgreifend jetzt auf das gerichtliche Verfahren, wie es so häufig abläuft. Und zwar ist es so, dass der Arzt muss nachweisen, dass er ordnungsgemäß aufgeklärt hat. Dazu bedient er sich einmal des Aufklärungsbogens, den er vorlegt, unterzeichnet vom Patienten. Das ist aber nur ein Indiz. Es ersetzt nicht die mündliche Aufklärung. Also der Arzt muss auch immer mündlich über, in dem Fall, Behandlungsalternativen und Risiken der Operation aufklären. Da wird er im Regelfall zu vernommen, und oftmals kann er sich dann noch an den Fall erinnern. Und wenn nicht, gibt die Rechtsprechung ihm so eine Art Krücke, dass es quasi auch ausreicht. Und über das kann man sehr diskutieren, und ich halte es auch nicht unbedingt für richtig, wie er üblicherweise aufklärt. Und das lassen viele Gerichte dann ausreichen. Also da sehe ich einen Ansatzpunkt als Patientenanwalt zu sagen, nee, das so einfach könnt ihr das nicht machen. Und es wird der Arztseite noch eine weitere Krücke an die Hand gegeben, die sogenannte hypothetische Einwilligung. Also es wird gefragt, wenn der Patient ordnungsgemäß aufgeklärt worden wäre, hypothetische Einwilligung, sagt dann der Arzt, dann hätte er der Operation auch zugestimmt. Und darum kann man keine Aufklärungsrüge erheben. In dem Fall muss der Patient darlegen, wenn er ordnungsgemäß aufgeklärt worden wäre, hätte er sich zumindest in einem Entscheidungskonflikt, das ist so der rechtliche Terminus, befunden, ob er die Operation hätte durchführen lassen wollen oder vielleicht eine Second Opinion, eine zweite Meinung einholen oder in einem anderen Krankenhaus, was vielleicht noch spezialisierter ist. Das ist alles ausreichend für einen Entscheidungskonflikt. Es muss nicht so sein, dass er sagen muss, und das denken viele, aber das ist nicht richtig, er muss nicht sagen, ich hätte die Operation dann überhaupt nicht gemacht. Das ist nicht entscheidend. Es reicht dann schon aus, dieser Entscheidungskonflikt. Das ist wichtig zu wissen. Und so kann man dann auch ein Stück weit die hypothetische Einwilligung, das ist ein Einwand, den die Arztseite erhebt, aushebeln.
Ich habe noch eine Frage zu dem Aufklärungsgespräch. Ich kenne das auch bei meiner letzten OP. Natürlich wurde dieser Patientenbogen, was kann alles passieren und so weiter, wurde mit mir zusammen ausgefüllt. Und wir haben ja währenddessen drüber geredet. Er hat mir auch Fragen gestellt, hat das dann erklärt, und hinterher habe ich das unterschrieben. Ist das das Aufklärungsgespräch, weil er das halt mitkommentiert hat?
Genau. Also meistens machen die Ärzte dann irgendwelche Zeichnungen.
Genau, der hat sich so an diesem Bogen entlang gehangelt. Der hatte sogar schon Zeichnungen. Also genau. Das war alles schon vorbereitet.
Ja, das machen die oft im Beisein des Patienten, erklären das. Und das ist ja auch gut und richtig, dass sie dann den Patienten in die Lage versetzen, zu beurteilen, was kommt auf mich zu, welche Risiken gehe ich ein, möchte ich das oder möchte ich das nicht. Das ist die idealtypische Herangehensweise. Aber oftmals wird das delegiert, beispielsweise an einen Krankenpfleger oder eine Krankenschwester, die sind aber zur Aufklärung nicht legitimiert, das ist nicht ausreichend. Da werden halt viele Fehler gemacht, ne? Aus unterschiedlichsten Gründen. Manchmal ist nicht ausreichend Zeit vorhanden, manchmal ist der Abstand zeitlicher Natur zur Operation zu knapp. Ich will nicht sagen, aber die Fälle hatten wir auch, man liegt schon auf der Operationsliege und kriegt dann noch schnell gesagt, welche Risiken sind. Je umfangreicher, je komplizierter ein Eingriff ist, umso größer muss der Abstand zwischen Aufklärung und Operation sein. Der darf aber auch, lass mich den Satz noch kurz sagen, der darf aber auch nicht zu lange sein. Also wenn man 3 Monate ist es her, dass man aufgeklärt worden ist und dann wird man operiert, kann das auch schon wieder ein Fehler sein. Also die zeitliche Komponente bei der Aufklärung spielt auch eine sehr, sehr große Rolle neben der inhaltlichen Aufklärung.
Wenn der Arzt jetzt hinterher sagt, ja, ich habe den Patienten aufgeklärt, der Patient sagt aber, ja, stimmt, hat er, aber es hat genau 3 Minuten gedauert.
Ja, es gibt keine Anforderungen an die Länge. Aber je umfangreicher, je komplizierter eine Operation ist, umso mehr muss man natürlich auch aufklären. Das versteht sich von selbst. Und man muss sich auch anpassen an denjenigen, der vor einem sitzt. Wenn man merkt, der hat ein gewisses Verständnisproblem, da muss man sich auch mehr Zeit nehmen und schauen, dass der auch versteht, was man ihm sagt. Oder wenn Kinder operiert werden, das ist auch rechtlich höchst kompliziert. Braucht man die Zustimmung beider Elternteile oder nur eines Sorgeberechtigten oder gar nicht? Oder mit 17,5 kann das dann der minderjährige Patient selbst entscheiden? Da gibt es auch einen unheimlichen Katalog von Rechtsprechungen. Was ist in welchem Moment die Anforderung an die Aufklärung? Also viele, viele rechtliche Probleme neben den medizinischen.
Jetzt machen wir den Haken wieder zurück und sind wieder bei Christian. Über die fehlende Aufklärung haben wir gesprochen. Das steht so in dem Gutachten auch, dass da einiges versäumt wurde oder das meiste sogar. Und in dem Gutachten wird auch eine grob fehlerhafte Behandlung festgestellt.
Der gerichtlich beauftragte Gutachter, ihr hört schon, wir mussten uns wieder mit der Gegenseite vor Gericht auseinandersetzen, der stellte fest, dass nach der ersten Operation nicht ausreichend weiter abgeklärt worden ist, warum die Beschwerden noch so vorliegen. Es wurden nicht die notwendigen Befunde erhoben. Es liegt ein sogenannter Befunderhebungsfehler vor. Wenn beispielsweise in dem Fall ein CT gemacht worden wäre, hätte man sofort das Hämatom erkannt und entsprechend frühzeitiger behandeln können. Und das zu unterlassen, ist dann ein grober Behandlungsfehler. Und er hat weiterhin festgestellt, das, was wir auch eingangs sagten, wenn es zu Dura-Verletzungen kommt, das lässt nicht unbedingt auf einen Behandlungsfehler schließen, so wie ich das auch erläutert habe. Hier kam es aber an 5 Stellen zu einer Verletzung, an 5 Stellen. Und dann spricht schon eine ganze Menge dafür, dass die erforderliche Sorgfalt in dem Fall nicht walten gelassen wurde. Und das wurde als weiterer Fehler angesehen.
Jetzt hat es kein Urteil gegeben, sondern ihr habt euch mit einem Vergleich getrennt. Wie ist das ausgegangen?
Ja, wie so häufig vergleicht man sich in diesen Fällen. Also die Gegenseite hat sich dann auch überzeugen lassen, dass mehrere Fehler gemacht worden sind in verschiedenen Bereichen, sodass es zu einer Regulierung kommen muss. Und hier wurde ein Gesamtbetrag von 600.000 Euro als Vergleichsbetrag zugrunde gelegt und die dann auch nebst den Zinsen dann ausgezahlt worden sind. Und ja, insoweit war der Mandant, was das Finanzielle anbelangt, schon zufrieden. Aber wie schon häufig an dieser Stelle gesagt, er würde lieber laufen können, als jetzt das Geld zu nehmen. Das hat den Schaden für ihn persönlich natürlich nicht ansatzweise ersetzen können.
Und diese 600.000 Euro, die sind ja wieder auch nicht das Schmerzensgeld, sondern alles, was ja noch kommt, sein Verdienstausfall. Er kann ja in seinem Job gar nicht mehr arbeiten. Alles, was im Haus vielleicht verändert werden muss, damit er mit dem Rollstuhl durch, das muss die Familie jetzt alles von diesem Geld bestreiten.
Ja, wir achten immer darauf, dass wenn wir so einen Vergleich schließen, dass wir die, wenn es möglich ist und darzustellen ist, dass der höchste Betrag als Schmerzensgeld quasi gezahlt wird. Warum machen wir das? Weil das Schmerzensgeld ist steuerfrei. Also man muss es nicht versteuern. Wenn beispielsweise der Löwenanteil der Verdienstausfallschaden ist, dann muss das auch versteuert werden. Man kann das zwar auch mit aufnehmen im Vergleich, dass steuerliche Nachteile, die im Nachgang entstehen, noch ausgeglichen werden müssen. Aber es ist immer besser, dass man gar keine Steuern zahlen muss und aufs Schmerzensgeld zahlt man keine Steuern. Und das ist auch wichtig zu wissen. Das wissen auch viele Anwälte nicht, wie man das dann am besten gestaltet. Und in dem Fall haben wir darauf geachtet, dass möglichst die Steuerlast gering ist. Und wenn, das hatten wir, glaube ich, auch noch mit aufgenommen, dass die steuerlichen Nachteile auszugleichen sind von der Gegenseite. Das ist sehr oft auch in außergerichtlichen Vergleichen. Das darf man nicht vergessen, sonst kommt die böse Überraschung irgendwann mal. Und man muss das ja als Einkünfte mit angeben bei der Steuererklärung. Das machen manche nicht, aber das ist schon insoweit dann auch rechtswidrig.
Lass mich vielleicht noch eine doofe Frage stellen, vielleicht ist sie auch nicht doof, aber wenn ich jetzt diese Summe, die dann auch das ausgleicht, was ja in den Folgejahren alles noch so an Kosten anfällt, ausgleichen soll, ist dann in dem Augenblick eine Krankenkasse komplett raus? Man braucht vielleicht noch ein besonderes Bett oder einen anderen Rollstuhl oder so. Muss das dann alles von dieser Summe bezahlt werden oder gibt es dann auch noch was, was die Krankenkasse übernimmt?
Das ist keine dumme Frage, das ist eine sehr gute Frage. Also es ist so, dass der Anspruch gegenüber der Krankenkasse überhaupt nicht davon tangiert wird, ob man Anspruch gegen einen Schädiger hat. Mhm. Also alles, was zu zahlen ist, muss die Krankenkasse erstmal gegenüber dem Versicherungsnehmer schon bezahlen, nimmt dann Regress gegenüber dem Schädiger und holt sich da das Geld wieder. Aber kann nicht gegenüber dem Geschädigten sagen, von uns kriegst du nichts, guck, dass du das bei der Gegenseite bekommst. Oder dass sie sagt, Versicherungsnehmer, du hast ja einen Vergleich geschlossen, von uns kriegst du nichts mehr. Das funktioniert so nicht. Okay. Der Anspruch gegenüber der Krankenkasse bleibt vollumfänglich bestehen.
Da war meine Frage ja doch gar nicht mal so doof.
Ja, man könnte sich auch vorstellen, dass es dann nichts mehr gibt von der Krankenkasse.
Ja, ich gesagt, so, Hahn ist zu, du hast ja jetzt die Summe XY bekommen, wir sind fein raus.
Völlig berechtigte und sehr, sehr gute Frage.
Und mit der schließen wir unseren Fall heute ab. Aber ihr wisst ja, ihr müsst nur ein paar Tage warten, nämlich eine Woche. Da sind wir mit einem neuen Fall zurück. Nächste Woche Donnerstag.
Tschüssi, bis zum nächsten Mal.
Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.